herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir nehmen uns heute ein absolutes Meisterwerk vor.
Eines der ganz berühmten.
Genau, die Primavera von Sandro Botticelli. Ein Bild aus der italienischen Frührenaissance, das sofort durch seine Anmut besticht.
Aber
eben auch voller Rätsel steckt, wenn man genauer hinschaut.
Richtig. Und diese heutige Betrachtung, das ist ein Wunsch von Cordula an dieser Stelle. Ganz schöne Grüße. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir uns diesem ikonischen Werk heute mal gemeinsam widmen.
Ja, das ist eine tolle Wahl.
Unsere Mission dabei ist so eine Art, Schule des Sehens und Verstehens. Auch wenn du das Bild jetzt vielleicht nicht direkt vor Augen hast, wir versuchen es zusammen Schicht für Schicht zu entschlüsseln.
Die Figuren lebendig werden zu lassen, die Bedeutungen zu erkunden. Genau. Also, steigen wir ein in diesen gemalten Frühlingsgarten. Wenn man das Bild so betrachtet oder sich ins Gedächtnis ruft, was ist denn so der allererste Eindruck?
Also ich sehe diese Szene fast wie ein Bühnenbild, oder? Ein bisschen wie ein Traum. Alles wirkt erstmal sehr harmonisch, fast friedlich.
Ja, auf den ersten Blick.
Da sind diese unglaublich eleganten Figuren, die fast zu schweben scheinen, dieser Blumenteppich am Boden, Bäume mit goldenen Früchten, dichtes Laub.
Aber man merkt schnell, diese Ruhe ist irgendwie trügerisch, oder?
Ja, genau das meine ich. Es gibt so eine unterschwellige Spannung, wie eine eingefrorene Bewegung.
Mhm.
Und die Blicke, die gehen ja in ganz verschiedene Richtungen, die verbinden sich kaum.
Stimmt. Man spürt diese Schönheit, klar, aber eben auch was Geheimnisvolles. Als würde uns da eine Geschichte nur angedeutet.
Ganz genau. Das ist keine simple Idylle. Die Atmosphäre ist wirklich besonders. Was mir auch sofort auffällt, ist die Farbgebung.
Ah ja.
Frühlingshaft frisch, ja, aber sie ist gedämpft. Nicht so grell. Die Hauttöne sind ganz zart, fast wie Porzellan.
Und die heben sich toll ab von den dunklen Baumstämmen und dem Grün?
Richtig. Und überall diese leuchtenden Blüten am Boden, Flora, Streuzia, auf den Gewändern. Das Ganze hat einen stark poetischen, ja, fast unwirklichen Charakter.
Also mehr als nur Naturabbildung.
Definitiv. Das ist eine Allegorie, also ein Sinnbild. Das will auf einer tieferen Ebene gelesen werden. Vielleicht ist es sogar eine verschlüsselte Botschaft.
Du sagst, die Figuren heben sich ab. Wie ist das Bild denn rein formal aufgebaut? Was macht Botticelli da kompositorisch? Also was auffällt, die Figuren sind fast wie aufgereiht. Nebeneinander über die ganze Breite des Bildes, wie Perlen an einer Schnur, hat mal jemand gesagt.
Ja, das trifft es gut. Es wirkt fast wie ein Fries. Und die Tiefenwirkung ist erstaunlich gering, oder? Für ein Renaissance-Bild?
Stimmt. Keine ausgefeilte Perspektive.
Genau. Botticelli verzichtet da auf diese strenge mathematische Perspektive, die sonst im Quattrocento, also im 15. Jahrhundert, so wichtig wurde. Der Hintergrund, dieser dichte Wald,
wirkt eher wie eine Kulisse.
Ja, wie ein flächiger, kostbarer Wandteppich.
Aber eine gewisse Staffelung gibt's schon, oder? Venus in der Mitte, die ist doch ein bisschen zurückgesetzt.
Absolut. Und die Bäume, die sind wichtig. Die rahmen die Szene ja richtig ein, wie ein Portal oder eine Bühne.
Und dieser Bogen hinter Venus.
Ganz geschickt gemacht, ja. Der Blätterbogen direkt hinter ihr, das wirkt fast wie ein Heiligenschein oder eine Mandala. Das betont ihre zentrale Position. Sehr elegant gelöst.
Und das Licht?
Das Licht unterstützt das. Es ist so ein klares, fast schattenloses Licht, das die Figuren vorn hervorhebt. Der Wald dahinter bleibt etwas dunkler. Das verstärkt diesen Eindruck einer eigenen, entrückten Sphäre.
Und die Technik? Du sagtest ja, die Farben leuchten so.
Das ist Tempera auf Holz. Das war halt vor der Ölmalerei üblich. Und das erlaubt diese enorme Feinheit, diese Präzision in den Linien und Details.
Man denke nur an die Blumen?
Genau. Über 130 Arten wurden da identifiziert, botanisch exakt. Oder die Muster und Falten der Gewänder, besonders diese durchscheinenden Stoffe.
Diaphan nennt man die, glaube ich.
Richtig, diaphan. Fast schwerelos wirken die. Botticelli ist einfach ein Meister dieser eleganten, fließenden Linien und zarten Faltenwürfe. Das macht diese typische Anmut seiner Figuren aus.
Okay, dann lass uns doch mal zu den Figuren selbst kommen. Wer ist denn da nun alles unterwegs in diesem Garten? Das ist ja ein richtiges Gipfeltreffen der Mythologie.
Kann man so sagen, ja.
Gehen wir mal von rechts nach links durch, nach der gängigen Deutung. Also ganz rechts dieser schwebende Mann, so bläulich-grau.
Zephyrus, der Westwind. Genau, der Frühlingswind. Er greift nach einer Nymphe, die vor ihm flieht. Das ist Chloris. Und interessant, ihr wachsen schon Blumen aus dem Mund. Sie ist mitten in der Verwandlung. Sie verwandelt sich nämlich in die Figur direkt neben ihr. Flora, die Göttin des Frühlings und der Blüten. Prächtig gekleidet, sie streut Rosen aus ihrem Gewand.
Ah, daher kommen die vielen Rosen.
Ja, und diese Dreiergruppe, Zephyrus, Chloris, Flora, die hat übrigens eine direkte literarische Quelle.
Ach was?
Ja, in den Fasti von Ovid. Der römische Dichter beschreibt genau diese Metamorphose.
Spannend. Okay, weiter zur Mitte. Da steht sie, leicht zurückgesetzt, fast thronend. Venus, die Göttin der Liebe und Schönheit. Und über ihr schwebt ihr Sohn, Amor oder Cupido, mit verbundenen Augen. Er zielt mit seinem Pfeil. Wohin eigentlich?
Auf die Gruppe links neben Venus, die drei Grazien.
Ja.
Aber erstmal zu Venus. Ihre zentrale Position ist ja sicher kein Zufall.
Absolut entscheidend. Sie ist die Herrin dieses Gartens. Vielleicht sogar eine Vermittlerin zwischen verschiedenen Ebenen der Liebe oder Erkenntnis. Da kommen wir sicher noch drauf.
Gut. Links von ihr also die drei Grazien. Aglaia, Euphrosine und Thalia, Göttinnen der Anmut, Schönheit und Freude. Die tanzen da so einen Reigen. Ein ganz klassisches Motiv. Steht für Harmonie, Dankbarkeit, die Freuden des Lebens. Ihr Tanz symbolisiert sozusagen den Fluss positiver Energien, die von Venus ausgehen und durch Schönheit vermittelt werden.
Und dann ganz links am Bildrand steht noch Merkur, der Götterbote. Man erkennt ihn ja an den geflügelten Schuhen und diesem Stab.
Der Caduceus, genau. Mhm. Mit den zwei Schlangen. Symbol für Handel, aber auch Botschaften, manchmal Heilung.
Und er schaut nach oben, vertreibt mit dem Stab Wolken.
Genau das scheint er zu tun. Er wird oft als Wächter dieses idealen Gartens interpretiert. Er sorgt symbolisch für Klarheit, schützt vor Störungen, hält vielleicht den Winter fern.
Könnte seine Anwesenheit auch auf was Intellektuelles hindeuten? Merkur war ja auch Gott der Weisheit.
Durchaus möglich, ja. Er steht auch für Vermittlung. Das passt gut in den Kontext.
So, jetzt haben wir die Figuren identifiziert, die Komposition angeschaut. Aber jetzt wird's ja erst richtig spannend. Was bedeutet das denn alles? Welche tieferen symbolischen Schichten stecken da drin? Das ist ja, wie du sagtest, mehr als nur eine hübsche Ansammlung von Göttern.
Absolut. Also, die offensichtlichste Ebene ist klar. Der Frühling. Das Erwachen der Natur, Fruchtbarkeit, Wachstum, allein diese unglaubliche botanische Genauigkeit, die 130 Pflanzenarten.
Ja, das ist nicht nur Deko, das ist fast ein Statement für die damalige Zeit. Die beobachtbare Natur, ihre Vielfalt, ist Teil dieser göttlichen Harmonie. So ein typischer Brückenschlag der Renaissance zwischen religiöser Idee und beginnender Naturbeobachtung.
Und das Thema Liebe und Verwandlung ist ja durch diese Zephyrus-Chloris-Flora-Gruppe ganz stark. Der Wind als Impuls, der die Verwandlung zur blühenden Schönheit anstößt.
Ja, genau. Und hier kommen wir, glaube ich, zum Kern, zu den philosophischen Hintergründen, die das Bild so besonders machen. Man muss ja wissen, Botticelli arbeitet in Florenz für die Medici, ein Zentrum des Humanismus.
Richtig.
Und der Wiederentdeckung antiker Philosophie, vor allem des Neuplatonismus. Denker wie Marsilio Ficino waren da ganz wichtig.
Das ist vielleicht der Clou. Venus wird hier oft im neoplatonischen Sinne gedeutet.
Was heißt das genau, neoplatonisch? War das damals so bekannt?
Naja, für den gebildeten Kreis um die Medici sicher. Im Neuplatonismus konnte Venus als eine Art kosmische Kraft verstanden werden. Eine Vermittlerin zwischen der irdischen, sinnlichen Liebe, vielleicht symbolisiert durch Zephyrus Begierde, und einer höheren, geistigen oder göttlichen Liebe.
Also die Liebe, die zur Erkenntnis führt.
So könnte man es sehen, ja. Die Harmonie der Grazien und die Klarheit Merkurs könnten das repräsentieren. Venus steht im Zentrum und lenkt diese Energien. Das war damals eine ziemlich revolutionäre Denkweise, die versuchte, antike Philosophie und christliche Ideen zu verbinden.
Wow, das gibt dem Ganzen eine enorme Tiefe. Das Bild wird so quasi zu einer Meditation über die Liebe.
Über die verschiedenen Formen der Liebe und ihre Rolle im Kosmos, genau.
Gibt's denn noch andere Deutungsansätze? Man hört ja auch manchmal von politischen Bezügen zu den Medicis selbst.
Ja, das wird auch diskutiert. Das Bild war ja vermutlich eine Auftragsarbeit für jemanden aus der Medici-Familie oder ihrem Umfeld. Es gibt Spekulationen.
Zum Beispiel?
Naja, Merkur als Gott des Handels könnte auf den Reichtum der Medici anspielen. Venus vielleicht als Symbol für Florenz oder eine bestimmte Dame des Hauses. Aber das ist alles sehr spekulativ, schwer zu belegen.
Aber der intellektuelle Kontext am Hof der Medici, der ist sicher.
Der ist sicher. Man vermutet auch, dass der Dichter Angelo Poliziano, ein Freund Botticellis, am Bildprogramm mitgewirkt hat. Vielleicht als Ideengeber basierend auf seinen eigenen Gedichten.
Und dann gibt es ja noch diese faszinierende, vielleicht etwas abseitige Theorie über versteckte anatomische Details.
Ah ja, die Lungentheorie? Richtig, eine sehr interessante, wenn auch nicht unumstrittene Deutung. Sie sieht in den Strukturen des Laubes, besonders im Bogen hinter Venus und oben in den Baumkronen, Ähnlichkeiten mit der menschlichen Lunge.
Wirklich?
Ja. Ob das nun bewusst von Botticelli so angelegt wurde oder eher eine zufällige Ähnlichkeit ist, schwer zu sagen. Aber der Gedanke ist schon reizvoll. Findest du nicht auch?
Dass das Bild symbolisch atmet, von einem Lebensodem durchdrungen ist.
Absolut. Das verleiht dem Ganzen eine fast organische Lebendigkeit. Als würde nicht nur der Frühling dargestellt, sondern das Prinzip des Lebendigen selbst. Faszinierend. Wie passt denn die Primavera generell in ihre Zeit und in Botticellis Werk?
Wir sind, wie gesagt, in der Frührenaissance in Florenz, spätes 15. Jahrhundert. Zeit des Aufbruchs, Wiederentdeckung der Antike, Humanismus.
Und Botticellis Stil ist da ja schon sehr besonders. Unverwechselbar, diese Betonung der eleganten, schwingenden Linie, die fast tanzende Bewegung, die zarten Farben, die idealisierten, oft leicht melancholischen Gesichter.
Er unterscheidet sich da ja schon von anderen Zeitgenossen, die vielleicht mehr Wert auf dramatische Perspektive oder so eine massive Körperlichkeit gelegt haben.
Genau, Botticellis Welt ist poetischer, graziler, vielleicht auch etwas flächiger in der Wirkung. Man denkt natürlich sofort an sein anderes großes mythologisches Meisterwerk.
Die Geburt der Venus.
Genau, die ist stilistisch und thematisch sehr eng verwandt, wird ja oft als Schwesterbild bezeichnet. Beide zeigen dieses Interesse an der Antike, aber eben interpretiert durch diese Brille des Florentiner Neuplatonismus und mit Botticellis einzigartiger Ästhetik.
Und woher kamen die visuellen Ideen, abgesehen von der Literatur?
Man vermutet, dass ihn auch zeitgenössische Wandteppiche inspiriert haben könnten. Kennst du diese Millefleur-Teppiche?
Ah ja, mit den 1000 Blumen drauf.
Genau, diese dicht bestreuten Blumenwiesen. Aber Botticelli gibt dem Ganzen eben diese tiefere philosophische und allegorische Dimension.
Okay, wenn wir das jetzt alles mal zusammennehmen, die Figuren, die Komposition, die Symbolik, den historischen Kontext, was können wir dann heute noch aus diesem über 500 Jahre alten Gemälde mitnehmen? Was bedeutet die Primavera für uns heute?
Ich denke, sie ist vor allem ein unglaublich dichtes Bild der Harmonie. Eine Vision davon, wie verschiedene Kräfte zusammenwirken können.
Welche Kräfte meinst du?
Naja, Naturkräfte wie der Wind, emotionale Kräfte wie die Liebe, soziale Ideale wie Anmut und Schönheit und vielleicht auch geistige Kräfte wie Klarheit und Erkenntnis durch Merkur, wie all das in einem idealen Zustand zusammenspielt.
Und das als Kontrast zu heute?
Vielleicht, ja. In einer Zeit, in der wir oft Zerrissenheit erleben, die Trennung von Mensch und Natur, von Gefühl und Verstand, da kann dieses Bild vielleicht als eine Art Erinnerung dienen oder als Sehnsuchtsort.
Eine Erinnerung woran genau?
Daran, dass Wachstum und positive Veränderung möglich sind, angestoßen durch Impulse wie der Wind, geformt durch Liebe, wie Venus sie repräsentiert und vermittelt durch Schönheit die Grazien. Das Bild zeigt ja ein faszinierendes Zusammenspiel.
Wind stößt an, Liebe gestaltet, Schönheit erfreut und vermittelt, der Geist Merkur sorgt für Ordnung. Man könnte fast sagen, es zeigt, dass Wandel notwendig ist für neues Leben, aber dass dieser Wandel idealerweise in einer harmonischen, von Liebe und Schönheit geprägten Weise stattfinden sollte. Und diese Vielschichtigkeit, die du betont hast, die vielen Deutungsebenen.
Genau das ist vielleicht die wichtigste Relevanz heute. Die Primavera gibt keine einfachen Antworten. Sie ist eben nicht nur ein hübsches Frühlingsbild.
Sondern
die verschiedenen Ebenen, mythologisch, philosophisch, botanisch, vielleicht sogar politisch oder anatomisch, die laden uns ein, genau hinzusehen, nachzudenken, eigene Verbindungen zu knüpfen. Es fordert unsere Wahrnehmung und unser Denken heraus.
Deshalb auch die Idee der Schule des Sehens.
Genau.
Und deshalb auch die Frage direkt an dich, der du uns zuhörst. Was springt dir bei dieser Beschreibung besonders ins Auge? Welche Figur, welcher Aspekt spricht dich persönlich am meisten an? Man könnte ja auch noch mit ganz anderen Brillen auf das Bild schauen, oder? Ich denke da an Psychoanalyse zum Beispiel.
Sicher. Man könnte die Dynamik zwischen Zephyros und Chloris als Darstellung von Triebhaftigkeit und Transformation deuten. Oder die Interaktion der Figuren als Metapher für Beziehungsdynamiken, Geben und Nehmen, Aktivität, Passivität.
Und aus heutiger Sicht? Gibt's da noch was?
Na klar. Der Tanz der drei Grazien zum Beispiel. Der wird manchmal auch als starkes Symbol für weibliche Solidarität und Gemeinschaft gelesen. Frauen, die sich gegenseitig stützen, gemeinsam Schönheit erschaffen.
Interessant.
Das sind natürlich moderne Lesarten, keine Frage. Aber sie zeigen doch, wie lebendig so ein altes Kunstwerk bleiben kann. Wie es immer wieder neu befragt werden kann.
Absolut. Was für eine Entdeckungsreise. Vom ersten Eindruck dieses unwirklich schönen Gartens über die Details der Maltechnik, die Götter, bis zu diesen tiefen philosophischen Ideen und den Deutungen, die sich immer wieder neu auftun.
Mhm.
Die Primavera ist wirklich ein Werk, das mitwächst, je mehr man darüber weiß und je genauer man hinschaut. Eine echte Schule des Sehens.
Das ist das Tolle an großer Kunst, nicht wahr? Sie erschöpft sich nicht in einer einzigen Botschaft. Sie bleibt offen, vieldeutig, regt uns immer wieder neu zum Nachdenken an, zum Fühlen.
Jede Generation findet eigene Zugänge. Genau. Jeder Betrachter kann das Werk für sich relevant machen. Und vielleicht als abschließender Gedanke für dich zum Mitnehmen, wenn Botticellis Primavera nicht nur den Frühling zeigt, sondern vielleicht einen utopischen Zustand idealer Harmonie abbildet, eine perfekte Balance zwischen Natur, Liebe, Geist und Schönheit.
Ja. Welche Elemente, welche Zutaten bräuchten wir denn heute, um einen solchen Zustand in unserer eigenen Welt, in unserer Gesellschaft, zu malen oder ihm zumindest ein kleines Stück näher zu kommen?
Eine wunderbare, ja, nachdenklich stimmende Frage zum Schluss. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Betrachtung. Vielen Dank an dich fürs Zuhören und Mitentdecken.
Ja, danke fürs Dabeisein.
Und natürlich nochmals ein ganz besonderer Dank an Cordula, die uns auf die Idee zu dieser faszinierenden Reise gebracht hat. Bis zum nächsten Mal.
Das war
Deep Dive Art.
Dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.